Deutschlandfunk Kultur. Lesart.
Brust raus, Schultern zurück, Kopf gerade nach oben. Wann haben Sie das letzte Mal so richtig Haltung gezeigt? Haben sich für die gute Sache eingesetzt? Haltung ist das Gebot der Stunde. Haltung finden alle gut. Aber nur solange es die eigene ist. Bei anderen nennen wir das Gesinnung. Und reden uns ein, was Besseres zu sein, weil wir ja Prinzipien haben. Gut, die hat der andere auch, aber eben die falsche. Darum geht es heute in der Lesart. Um Haltung, um politische Haltung und um die Frage, wie viel wir davon zeigen sollten. Ob Klappe halten manchmal nicht besser ist. Und wieso es so viel einfacher ist, auch mal gar keine Haltung zu haben, sondern einfach mit der Herde geistig mitzutraben. Mein Name ist Christian Rapansel. Schön, dass Sie dabei sind.
Deutschlandfunk Kultur. Buchkritik.
Was erleben wir zurzeit? Dass die liberale Demokratie von rechts attackiert wird? Oder dass das Volk gegen eine linke Vorherrschaft aufsteht? Ob Sie dem einen oder dem anderen Satz zustimmen, das hängt von Ihrer politischen Haltung ab. Damit will ich jetzt nicht beides gleichsetzen, sondern fragen, woher kommen eigentlich solche tiefsitzenden politischen Haltungen? Haben wir uns da je bewusst für ein liberales oder ein rechtsextremes Weltbild entschieden? Aber wenn wir das nicht haben, wie ist es dann entstanden? Seit über 30 Jahren befragt das Team des Bielefelder Soziologen Wilhelm Heidmeier die Deutschen nach ihrem Verhältnis zu rechten bis rechtsextremen Anschauungen. Und seither wissen wir, an die 15% der Deutschen haben ein geschlossen rechtsextremes Weltbild. Warum das so viele Menschen in den Bann schlägt, das untersucht Heidmeier auch in seinem aktuellen Buch. Autoritäre Versuchungen heißt es. Der Schriftsteller Bodo Morshäuser hat es gelesen.
Die Wirtschaft boomt, aber die Einkommen stagnieren. Der internationale Finanzsektor legt ein Pleitendomino hin und Bürger bezahlen die Rechnung. Erwerbsarbeit wird prekär oder befristet. Der ärmste Teil der Bevölkerung wird praktisch aus der Gesellschaft ausgestoßen. Und eine neue Qualität von internationalem Terrorismus beeinträchtigt das alltägliche Sicherheitsempfinden. Für Heidmeier sind das alles typische Kennzeichen der Gegenwart. Er nennt sie Signaturen der Bedrohung. Und Ergebnisse eines autoritären Kapitalismus. Der sei verantwortlich für Folgeerscheinungen wie soziale Desintegration, Kontrollverlust über das eigene Leben oder für die Wahrnehmung, trotz Teilnahme an demokratischen Verfahren nichts zu bewirken. Eine Kettenreaktion, die zum Ruf nach Richtungsgebung führt.
Autoritäre Versuchungen sind vor diesem Hintergrund vor allem als Reaktionen auf individuellen oder gesellschaftlichen Kontrollverlust zu interpretieren. Sie erzeugen eine Nachfrage nach politischen Angeboten, die darauf abzielen, die Kontrolle wiederherzustellen, und zwar durch die Ausübung von Macht und Herrschaft sowie über Ausgrenzung und Diskriminierung bzw. gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit.
Für Heidmeier ist der autoritäre Kapitalismus deshalb Ausgangspunkt dieser Entwicklung, weil er längst in marktfernen Bereichen den Ton angibt. Im politischen wie im sozialen, in der Bildung sogar in Einzelnen, die sich gut verkaufen müssen. Fast nichts mehr mit dem Menschen zu tun haben, steht nicht unter Evaluierungsdruck. Die Ökonomie hat Land und Leuten ihre Normenstruktur aufgezwungen. Heidmeiers Zahlen sind Ergebnis repräsentativer Befragungen. Die Zahlen spiegeln einen fließenden Übergang zwischen rechtem Rand und politischer Mitte. Nach dem internationalen Finanzcrash stieg das rechtsextreme Potenzial im Westen auf 18, im Osten auf 25% an. Nach dem Finanzcrash nahm bei den Bestverdienenden die Zustimmung zur AfD signifikant zu, also viele Jahre vor der problematischen Flüchtlingspolitik. Was längst angerichtet war, brachten die Entwicklungen der Jahre 2015 und 2016 dann zum Kochen.
Dadurch hat sich die emotionale Wucht noch verstärkt, weil zu den ohnehin drängenden Problemen die Unzufriedenheit über ihre fehlende politische Bearbeitung kam. Beide, frustrierte Bürger und politische Akteure, bewegten sich auf der Aggressions- und Eskalationsspirale zunehmend nach oben. Die Mobilisierungsexperten haben in solchen Situationen leichtes Spiel, weil Wut eine hochgradig aktivierende kollektive Mobilisierungsquelle darstellt, die sie mit verbindenden Feindbildern bloß noch zu kanalisieren brauchen.
Der rechtsextreme Bodensatz, also die schon lange bekannten 15%, ergänzt durch Neueinsteiger, bildet sich seitdem im Parteienspektrum ab. Der vagabundierende Autoritarismus hat ein Zuhause. Heidmeier lehnt die Bezeichnung rechtspopulistisch für die AfD ab, weil er sie verharmlosend findet. Ebenso wenig trifft nach seiner Meinung die traditionelle Bezeichnung rechtsextremistisch auf die junge Partei zu. Um ihre neue Qualität zwischen Parlament, sprachlichen Drohgebärden und rechtem Straßenkampf zu charakterisieren, nennt er sie eine Partei des autoritären Nationalradikalismus. Sie habe Erfolg, weil Unzufriedene sich von ihr einen krisensicheren Identitätsanker erhoffen und weil sie verspreche, die Unübersichtlichkeit der Gesellschaft auf radikal nationale Weise zu beenden. Und zwar durchaus mit Hilfe bürgerlicher Eliten. Heidmeier hat auch Intellektuelle als Fürsprecher roher Bürgerlichkeit ausgemacht, etwa Thilo Sarrazin, der Muslime aus genetischen Gründen als nachrangige Menschen markierte. Oder Peter Sloterdijk, der vorschlug, das Steuersystem abzuschaffen und Bedürftigen mit freiwilligen milden Gaben zu helfen. Die Autoren mögen kritisiert worden sein, jedoch sorgen sie laut Heidmeier dafür, dass nationalradikale Einstellungen im bürgerlichen Milieu ernsthaft diskutiert werden. Mit dem Ergebnis, dass völkisches Ausschlussdenken kein Tabu mehr ist.
Genau das ist mit der Entwicklung einer rohen Bürgerlichkeit gemeint. Die soziale Ungleichheit wird in Ungleichwertigkeit verwandelt. Damit wird den Ärmeren die Anerkennung verweigert, die für die soziale Integration zentral ist.
Sloterdijks und Sarrazins Texte entstanden lange vor der Existenz einer AfD. Ihre Botschaften von minderwertigen Muslimen und zu hohen Sozialausgaben wirkten als Scharniere zwischen der Mitte und dem rechten Rand. In der öffentlichen Themensetzung dominiert der rechte Rand inzwischen sogar die Mitte. Das Feld rechts der Mitte wird immer breiter und ausdifferenzierter. Was laut Heidmeier auch daran liegt, dass konservative Politiker ihre schlechten Wahlergebnisse bei gleichzeitigen Gewinnen der AfD verbessern wollen, indem sie nationalradikale Begriffe und Anschauungen übernehmen. Die Wähler scheinen das Original zu bevorzugen. Gemeinsam sorgen Konservative und Rechte für eine weitere Verschiebung des Sarg- und Diskutierbaren nach rechts. Oder, anders gesagt, das völkische Argument kommt in der Mitte an.
Wenn jedoch die Mitte kippt, dann stehen weitere Anpassungsleistungen seitens aller parlamentarisch vertretenen Parteien zu befürchten. Da letztere womöglich versuchen werden, mit Kontrollversprechen politische Zugewinne zu erzielen, wie Statussicherung, kulturelle Kontrolldominanz, Sicherheitskontrollen im öffentlichen Raum etc.
Will man die Gründe für den Aufwind Rechtsextremer verstehen, dann ist Heidmeiers Langzeituntersuchung ein absolutes Muss. Das Buch glänzt nicht allein mit Meinungen, sondern es zieht Schlüsse aus repräsentativen Befragungen. Und geschrieben ist es in einer sorgfältigen Sprache, die man bei Soziologen nicht allzu oft findet.
Bodo Morshäuser über das neue Buch des Soziologen Wilhelm Heidmeier. Autoritäre Versuchungen heißt es, Signaturen der Bedrohung. Knapp 400 Seiten für 18 Euro. Das Buch ist im Surkamp Verlag erschienen. Aber nicht nur Bodo Morshäuser ist sehr angetan von diesem Buch, sondern auch die Jury der Sachbuch-Bestenliste von Deutschlandfunk Kultur. Da steht es aktuell auf Platz 2.
Deutschlandfunk Kultur. Lesart.
Evolutionär gesehen ist die Diktatur die eigentlich natürliche Staatsform. Diese steile These formuliert Gerd Ganteföhr in seinem Buch »Das Gesetz der Herde«. Er schreibt darin über Tiere, über Schwarmverhalten, über Biologie. Er überträgt das auf den Menschen und zieht daraus soziologische und politische Schlüsse, eben über das Gesetz der Herde. Der Clou ist aber, Gerd Ganteföhr ist kein Biologe, er ist kein Soziologe, er ist kein Politologe, sondern Physiker. Guten Tag, Herr Ganteföhr.
Guten Tag, Herr Rapphansel.
Wie kommt ein Physiker auf die Idee, so ein Buch zu schreiben?
Das werde ich eigentlich immer gefragt und ich muss immer erklären, dass die Physik neben der Mathematik eigentlich so zu einer sehr grundlegenden Naturwissenschaft zählt, die man überall findet, die in vielen Dingen Anwendung findet. Wir haben ja eine ganz berühmte Physikerin sogar als Chefin der Bundesrepublik, das ist Frau Merkel und da können Sie sehen, dass die Physiker eigentlich in allen Gebieten mitreden können aufgrund ihres logischen Denkens und auch vielleicht eben der Mustererkennung, dass wir Systematiken oder verborgene Mechanismen erkennen können und uns über die einzelnen Fachgebiete wie Soziologie, Politologie und Wirtschaftswissenschaften hinaus erheben können und das vergleichen können. Dazu braucht man so ein interdisziplinären Blick.
Und das tun sie dann, auch wenn sie jetzt gerade mit der Chefin der Bundesrepublik, wahrscheinlich die Chefin der Bundesregierung gemeint haben.
Oh, sorry.
Untertitel, da versprechen sie Erkenntnisse über Primaten, Parolen und Populisten, über Macht und Unterwerfung bei Tier und Mensch. Und das Ganze eben unter dieser Überschrift das Gesetz der Herde. Was ist das für ein Gesetz der Herde?
Also eigentlich ist die große Story des Erfolges, Erfolgsstory der Evolution, ist die Zusammenarbeit. So ein einzelner Schimpanse, das sind unsere nahesten Verwandten, wäre im Dschungel verloren. Der könnte alleine nicht überlegen. Aber eine Schimpansenherde von vielleicht 50 oder 100 Tieren, die kann sich gemeinsam gegen einen angreifenden Fressfeind wie einen Leoparden oder sowas wehren. Und die Natur hat deswegen den Primaten, aber auch einfachen Tieren, also wie zum Beispiel diesen Graugänsen von Konrad Lorenz oder sogar einfach den Hühnern mit ihrer Hackordnung, hat ihnen ein Verhaltensmuster eingeprägt, wie sie eine Herde, eine Sozialstruktur aufbauen können. Und dieses natürliche Muster, das ist auch in unserem Gehirn eingebettet, und zwar eigentlich in dem, wie ich es mal vereinfachend sagen will, in dem animalischen Teil, den wir geerbt haben. Da haben wir soziologische Verhaltensreflexe einprogrammiert bekommen, die man auch bei Kleinkindern schon findet in so einem Hort. Da bildet sich sofort eine Führungsstruktur aus. Es gibt Kinder, die bestimmen, was gespielt wird, und andere Kinder, die dem folgen.
Das heißt, Sie meinen wirklich, wir Menschen sind Ihrer Meinung nach nicht viel anders als eine Schimpansengesellschaft?
Moment, ich habe jetzt von dem sozusagen animalischen Kern unseres Gehirns gesprochen. Unser Gehirn ist etwa dreimal so groß wie das des Schimpansen. Und dieser dazugekommene Teil in den letzten 3 Millionen Jahren, das ist eigentlich die Intelligenz. Dazu gehört eben auch das kritische Denken. Also, dass ich jetzt zum Beispiel darüber reflektieren kann, ob wir solche animalischen Reflexe im Sozialverhalten haben, das stellt mich deutlich über das Tier, weil das Tier kann nicht darüber nachdenken, was es macht. Also wir haben diese Intelligenz, aber wir haben auch die vererbten Reflexe.
Und die gehen mit einer Demokratie eigentlich nicht recht zusammen, oder?
Genau, wenn wir also nicht aufpassen, dann drücken uns, ohne dass wir es richtig merken, unsere Instinkte wieder in Richtung einer Stammesgesellschaft. Sie finden zum Beispiel das hierarchische Denken in allen Betrieben, Sie finden es in der Politik, im Sport, überall sind Hierarchien. Wir haben sogar eine Rangliste der Politiker und es gibt es auch in der Wissenschaft und in der Kunst den berühmtesten Künstler. Dieses Hierarchiedenken, das ist eigentlich die Stammesgesellschaft, was dem zugrunde liegt, und es ist nicht demokratisch.
Studien zeigen ja nun auch seit Jahrzehnten einen Anteil von 20-25% der Menschen, die ein rechtes Weltbild haben und einen starken Führer wollen. Gleichzeitig heißt das natürlich auch, die große Mehrheit will das nicht. Also wie viel Macht hat dieser Herdentrieb über uns, Ihrer Meinung nach?
Also man muss diesen Herdentrieb differenzieren. Es gibt da so mehrere verschiedene Komponenten. Die erste und grundlegende Komponente, die auch schon bei so einfachen Tieren wie Heringen zu finden ist, ist der Drang, sich einer Gemeinschaft anzuschließen. Und der ist im Menschen, genauso wie im Hering, aber natürlich auch in Schimpansen, ganz stark ausgeprägt. Wir wollen zu einem Wir dazugehören. Wir haben einen unheimlichen Drang, irgendeinem Verhaltensmuster, es muss auffällig sein, also was Besonderes, dass wir uns dem anschließen. Und das ist instinktiv, die Menschen kriegen das gar nicht mit, dass das passiert. Und die Populisten, allen voran natürlich Hitler, der das also geradezu in unheimlich perfekter Weise orchestriert hat, hat diesen Gemeinschaftssinn mit diesen Fackelzügen und allen genutzt. Ja, und dadurch hat er diese totalitäre, schreckliche Diktatur überhaupt installieren können. Die Demokratie ist was ganz anderes. Sie hat keine Hierarchie, alle Leute haben eine Stimme, aber trotzdem braucht sie einen Gemeinschaftssinn. Und dieser Gemeinschaftssinn ist ganz wichtig.
Das ist ja eine These Ihres Buches, dass wir dieses dringende Bedürfnis haben und das dürfe nicht ignoriert werden. Und da fordern Sie dann unter anderem in einem Ihrer kurzen plakativen Abschnitte das Recht auf Heimat. Da klingen Sie ja fast ein bisschen so, als wäre das bislang verboten.
Ich würde sagen, dass wenn man die Entwicklung der Bundesrepublik oder auch der ganzen westlichen Staaten seit dem Krieg anschaut, dass zum Beispiel die Religion sehr in den Hintergrund gegangen ist. Das Christentum hat nicht mehr diese Bedeutung. Aber die Kirche hatte neben dieser metaphysischen Funktion, hatte sie auch eine gruppenbildende, eine gemeinschaftsbildende Funktion, und die fällt immer mehr weg. Das Gleiche gilt für dieses Nationalbewusstsein, dass man sich oder wir uns als Deutsche, als Schweizer, als Österreicher fühlen. Das will jetzt die EU ganz berechtigt eigentlich für so einen gemeinsamen EU-Geist eigentlich abbauen. Aber damit wird dieses Wir-Gefühl, dass wir zu einer Gemeinschaft gehören und diese Gemeinschaft uns vielleicht auch hilft, das wird leider demontiert. Und wenn Sie das nicht durch ein ähnlich starkes europäisches Wir-Bewusstsein ersetzen, dann wird es gefährlich, denn das bereitet den Populisten den Weg, die dieses Wir-Gefühl vielleicht dann reaktivieren. Und deswegen haben wir in allen europäischen Ländern dieses Aufkommen des Rechtspopulismus. Und da macht die Demokratie einen großen Fehler, dieses Bedürfnis nach Heimat zu unterschätzen.
Eine zweite Hauptthese Ihres Buches lautet, und das haben Sie vorhin schon angedeutet, wenn wir die Demokratie gegen diese Triebe verteidigen wollen, dann müssen wir kritisches Denken fördern. Was meinen Sie damit?
Also ein Drittel unseres Gehirns ist so, das hat so eine emotionale Basis, diese Emotionen oder Antriebe, die brauchen wir auch, um überhaupt zu leben, damit wir Wünsche haben. Aber da sind auch diese sozialen Instinkte einprogrammiert und die würden uns unweigerlich wieder in eine Diktatur führen. Darüber sitzen zwei Drittel unserer Psyche, unseres Gehirns, die sind intelligent, wir können reden, wir können abstrakten Begriffen denken und wir können diese Emotionen, diese Triebe kontrollieren und reflektieren. Moment mal, will ich jetzt wirklich einen Diktator wählen? Ist das nicht dumm? Dann geht es mir schlecht. Ist nicht die Freiheit, die ich habe, dieser persönliche Freiraum, die Selbstbestimmung, die wir in diesen westlichen Ländern so genießen und der hohe Lebensstandard, ist das nicht was Kostbares? Und sollte ich nicht aktiv mich einsetzen, die Demokratie gegen Populismus zu verteidigen? Und deswegen müssen wir, und das ist vor allen Dingen eine Forderung an die Bildung, ich selber bin ja Professor an der Uni, deswegen dürfen wir nicht sagen, irgendwas ist alternativlos und das Volk muss das tun, sondern wir müssen mit dem Volk diskutieren, eine Kultur des freien Gedankenaustausches, des Hinterfragens etablieren.
Das sagt Gerd Gantefer. Er hat das Buch geschrieben, Das Gesetz der Herde, von Primaten, Parolen und Populisten, Macht und Unterwerfung bei Tier und Mensch. 280 Seiten, die kosten 29 Euro und erschienen sind sie in der Edition Zeitblende. Dankeschön.
Ja, danke auch, Herr Abhandel.
Deutschlandfunk Kultur. Lesart.
Haltung, das scheint ja das Gebot der Stunde zu sein. Die geistige Haltung, meist sogar politische Haltung. Gleich zwei kleine Bücher befassen sich mit der Haltung. Das sind zwei Essays von zwei Journalistinnen, die dafür bekannt sind, ihre Haltung nicht zu verstecken und die dafür bewundert oder eben auch gehasst werden. Zwei Essays im handlichen Format, einmal von der Autorin und Kolumnistin Meli Kijak und einmal von der Panorama-Moderatorin Anja Reschke. Guten Tag, Sie beide.
Hallo, schönen guten Tag.
Guten Tag.
Frau Reschke, Ihr Buch, das trägt den Titel Haltung zeigen mit einem Ausrufezeichen. Wofür, wogegen sollen wir denn Haltung zeigen?
Das habe ich den Leuten nicht vorgegeben, sondern ich glaube, die Haltung, das Haltung zeigen muss man schon aus sich selbst. Sonst wird es übrigens Attitüde. Also die Haltung ist in einem drin und ich plädiere nur dafür, für den Mut, auch seine Haltung nach draußen zu tragen und sozusagen in die Öffentlichkeit oder in das Öffentliche zu gehen. Das muss ja nicht immer gleich das Fernsehen sein, sondern kann ja auch tatsächlich einfach nur das private Umfeld sein und sich dieser Haltung bewusst zu werden und sie auch klar nach außen zu tragen.
Frau Kijak, Ihr Buchtitel klingt so, als wollten Sie da erstmal widersprechen. Haltung, ein Essay gegen das Lautsein. Wird Ihnen zurzeit zu viel Haltung gezeigt?
Nein, mir wird gar nicht zu viel Haltung gezeigt, aber es ist mir zu laut. Es geht eigentlich finde ich erstaunlich wenig um Haltung, aber extrem viel um Lautsein und ums Poltern. Und ich würde auch gerne ergänzen zu meiner Kollegin Anja Reschke sagen, ich sehe das genauso. Haltung hat man erst einmal. Sie ist wie ein roter Faden, der durchwoben ist. Der betrifft ja nicht nur eine politische Haltung. Der ist durchwoben mit allem, wo man lebt, liebt, spricht, handelt und auch nicht handelt.
Trotzdem schreiben Sie, es gäbe momentan einen Überfluss an Bekennertum. Sie nennen dann als Beispiel, ständig würden irgendwelche Appelle formuliert und veröffentlicht und unterzeichnet. Dann gibt es einen Gegenappell, der wird auch wieder veröffentlicht, formuliert, unterzeichnet. Ist das nicht eigentlich das, was eine Zivilgesellschaft ausmacht? Warum stört Sie das?
Ich weiß nicht, ob das eine Zivilgesellschaft ausmacht, ständig Meinung, Gegenmeinung. Wir sind natürlich darauf konditioniert, auf bestimmte politische Meinungen, auf eine bestimmte Art und Weise zu reagieren. Und wir haben gelernt, dass bestimmte Haltungen, Antisemitismus, Antimuslimismus, Antiziganismus, das nicht stehen zu lassen. Aber je mehr diese Randgruppen attackieren, umso lauter ist sozusagen der Widerspruch. Aber mein Eindruck ist, es bleibt dabei. Und ich glaube, dass Haltung dann eine Haltung ist, wenn man diesen Widerspruch ohne Konsequenz durch einen Widerspruch durch Konsequenz austauscht. Und das ist dann die Haltung. Haltung ist nicht zu sagen, ich habe eine und die ist so und so.
Was das in der Konsequenz bedeuten könnte, darüber reden wir noch. Bei Ihnen, Frau Reschke, Sie machen auch ein bisschen Begriffsklärung, denn jetzt ist ja gerade schon auch einiges ein bisschen durcheinander gelaufen. Die Meinung, die Einstellung, da schreiben Sie in Ihrem Buch, das sei die kleine Schwester der Haltung, der Starrsinn oder die Besserwisserei, der bockige Bruder der Haltung. Was ist denn Haltung in Ihren Augen?
Ja, ich glaube, deswegen muss ich hier meiner Kollegin recht geben. Ich glaube, dass das, was wir gerade erleben, oft gar nicht unbedingt was mit Haltung zu tun hat, sondern es sind gesellschaftspolitisch erwünschte Statements, die man da abgibt, wenn man meinetwegen auch zu einer Demonstration geht, das ist auch gut, ja, dass man sagt, ich bin gegen Rassismus, das ist quasi die grundgesellschaftliche Haltung, würde ich sagen. Das muss aber nicht unbedingt einhergehen mit der eigenen Haltung. Ich finde, ich gebe ihr auch recht, dass es oft laut ist, weil es dann eben in eine Art Attitüde umschwingt, in eine Art, ah, ich habe diese Einstellung, guck mal, dafür werde ich jetzt geliebt, weil ich bin so ein toleranter, weltoffener, liberaler, minderheitenschätzender Mensch. So Haltung, wirklich Haltung, hat was anderes. Haltung ist in einem drin und Haltung misst sich in jedem Tag, jedem Wort, jeder Handlung, in allem, wie ich bin. Trotzdem, und da würde ich Frau Kiak widersprechen, glaube ich, dass wir diesen Diskurs, auch wenn der laut ist und auch wenn der anstrengend ist und wenn der zu Teilen auch unangenehm ist, brauchen. Weil ich glaube, dass wenn eine permanente Verrohung der Sprache, ein permanentes absichtliches Brechen von Tabus da ist, auch Angriffe gegen das Grundgesetz, ist es wichtig, dass es andere Leute gibt, die sagen, stopp, nein, da machen wir nicht mit. Und das ist das, was wir gerade erleben. Das ist laut, das ist richtig. Aber gesellschaftliche Auseinandersetzungen sind, glaube ich, immer laut.
Und Frau Kiak, Sie glauben, gegen populistisches Lautsein hilft tatsächlich leise sein?
Ja, vielleicht glaube ich das. Ich weiß manchmal selber ehrlich gesagt auch nicht, was ich glauben soll. Aber ich würde mal so sagen, dieses jemandem zu sagen, jetzt ist hier Ende, das ist eben genau der Punkt. Also das, was wir gerade erleben, hat keinen Endpunkt. Wir haben schon so oft auf bestimmte Äußerungen von Politikern gesagt, das ist zu viel, das geht zu weit, das ist nicht der Konsens unserer Gesellschaft. Und die treiben es immer weiter. Und die Wahrheit ist, wir werden mit denen, in Anführungszeichen, nie mithalten können. Wir werden mit ihrer Schamlosigkeit nicht mithalten können. Wir werden mit deren Aggression nicht mithalten können. Wir werden mit deren Lust an dem permanenten Tabubruch, am permanenten rhetorischen Erniedrigen von Minderheiten. Wir können da nicht mithalten.
Deswegen schlagen Sie ja zum Beispiel Widerspruch durch Ächtung vor. Das haben Sie vorhin schon angedeutet. Sie wollen zum Schweigen verdonnern.
Nicht ganz. Ich sage, wir müssen, es reicht nicht zu sagen ständig, dass es jetzt reichen würde, sondern der Widerspruch muss sich äußern durch eine ganz konsequente Haltung. Und ich glaube auch nicht, dass wir als Zivilgesellschaft die Kraft haben, diese wirklich sehr große, sehr gut vernetzte, sehr gelenkte und sehr auch luxuriös finanziell ausgestattete rechtsextreme Bewegung, die auf der ganzen Welt miteinander in Verbindung steht, das können wir als Gesellschaft nicht alleine verhindern, sondern wir brauchen wirklich Gesetze. Und deswegen müssen wir dieses Anliegen, das wir haben, dahin zurückdelegieren, wo es gelöst werden kann, nämlich dorthin, wo Politik gemacht wird. Wir müssen viel mehr unsere Parteien, ganz egal welche, darauf festklopfen und sagen, was ist eure Strategie dagegen?
Trotzdem, ich habe Sie ja gerade wörtlich zitiert, Sie wollen Rechtspopulisten zum Schweigen verdonnern. Wie
ja, ganz
Sie
klar.
Das?
Ja, ich denke nicht, dass irgendeiner von denen noch das Recht hat, in einer öffentlichen Polit-Talkshow zu sitzen, nachdem sie wirklich, also in jeglicher Hinsicht, den Konsens in dieser Gesellschaft gebrochen haben. Ich finde, spätestens nach den Äußerungen über das Stolzsein auf die Wehrmacht und dass der Nationalsozialismus ein Vogelschiss ist, die haben da wirklich nichts verloren. Und zwar genauso wenig wie die NPD damals eben auch nicht jeden Sonntag saß. Das kann nicht sein, dass die den Diskurs bestimmen. Ich glaube, sie sind so sehr verwoben, auch mit dem öffentlich-rechtlichen Fernsehen. Ich finde das, nicht verwoben. Also sie nehmen dort so selbstverständlich Platz. Und das hat natürlich zur Folge, dass diese Position irgendwie gar nicht mehr am Rand sind.
Also ich muss da jetzt, das stimmt nicht. Das ist nicht wahr. Ich weiß, dass das immer behauptet wird, aber das ist so nicht wahr. Denn gerade, also die Talksendung, man muss sich das wirklich auch mal ehrlich angucken. Das wird immer und immer und immer wieder perpetuiert und behauptet. Aber natürlich wird sehr genau geguckt, wer eingeladen wird. Und ein Herr Höcke wird eben nicht mehr eingeladen, seit er diese Äußerung und sich so klar in dieses völkisch-nationale Lager katapultiert hat. Er wird eben nicht mehr eingeladen. Und die Dosierung ist schon sehr klein auch geworden. Also das ist einfach nicht mehr wahr. Und ich bin überhaupt kein Freund davon, zu sagen, man müsse das in eine Art Zensur unterwerfen. Also Entschuldigung, ich finde, unsere Gesellschaft und unsere Demokratie muss das aushalten und muss sich damit auseinandersetzen, weil es sind ja nicht nur einzelne Figuren, die da stehen, sondern es stehen ja auch Menschen dahinter, die sind gewählt und zwar von nicht so wenigen Menschen. Und das gehört zu einem demokratischen Prozess dazu, dass wir uns damit auseinandersetzen. Und ich finde, diese Auseinandersetzung kann nur und ausschließlich auf der Ebene der Zivilgesellschaft gehen. Ich glaube nicht, dass politische Parteien andere Dinge verbieten können. Wir reden ja jetzt hier nicht über strafrechtlich relevante Sachen, sondern wir reden ja genau über Tabugrenzen, die wir uns als Gesellschaft gesetzt haben. Und die müssen von den anderen eingezogen werden.
Ja, ich weiß nicht, vielleicht darf man ja auch einfach ein Recht auf einen persönlichen Geschmack zu haben. Und ich finde das einfach geschmacklos, die Art und Weise, wie Alexander Gauland selbstverständlich Platz nimmt zur Primetime, obwohl er noch 3 Tage vorher wirklich eine Unmöglichkeit nach der nächsten gesagt hat. Ich finde, das gehört da nicht hin, weil das, je öfter man eine randständige Meinung, extremistische Meinung hört und sie durchdiskutiert, umso alltäglicher und normaler wird sie und umso schwerer wird es auch, sie irgendwann als ein Tabu zu konstruieren, weil sie dann eben einfach kein Tabu mehr ist, weil es eben legitim ist, zum 100. Mal zu fragen, ob Muslime eigentlich in diese Gesellschaft gehören und ob es sich tatsächlich um Antisemitismus handeln würde, wenn man sich Juden gegenüber so oder so verhalten würde.
Nein, absolut, da bin ich bei Ihnen.
Ja, ich habe manchmal auch das Gefühl, ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, Frau Reschke, aber dass wir immer wieder Dinge, von denen ich dachte, dass sie in der Bundesrepublik eigentlich Konsens sind, so wie ich sie noch in der Schule gelernt habe. Ich habe sehr genau gelernt, was Rassismus ist, sehr genau gelernt, was Antisemitismus ist. Dass wir jetzt wieder sitzen abends in den Talkshows und tatsächlich darüber diskutieren, ich fühle mich unglaublich unwohl damit. Und vielleicht müssen wir auch mal darüber nachdenken, wie wir in den Medien damit umgehen wollen, ob wir wirklich nur noch rein deskriptiv und beschreibend Ich halte davon, finde das
also erstmal, ich glaube, dass wir damit sehr umgehen. Also ich kann das nur für meine Redaktion und für meine Arbeit sagen, es vergeht kein Tag, wo wir nicht darüber diskutieren und darüber reden. Nein, und ich glaube, das ist auch in den Talksendungen so.
Ein Glanzperle in einem ansonsten ziemlich düsteren, einige andere Redaktionen auch.
Aber Frau Reschke, Sie wollen doch erwidern.
Ja, ich muss erwidern. Also das stimmt nicht, sondern also ich kann es jetzt natürlich nur für mein Umfeld und für alle Journalisten und das sind auch andere Redaktionen. Die Frage, machen wir die groß, welches Thema machen wir wie, wird in Talkredaktionen genauso gestellt, wie es in den Nachrichtensendungen gestellt wird. Ich halte diese Pauschalurteile, die jetzt gerade hier gefällt werden, für falsch. Ich bin total bei Ihnen, dass das Thema Framing, wie man das so schön heißt, also sprich, welche Wörter benutzen wir, übernehmen wir ein Wort wie Flüchtlingskrise selbstverständlich, dass das etwas ist, was man irre gut handwerklich sich klar machen muss und einschleifen muss. Und da passiert viel zu viel Schindluder. Also beispielsweise, wenn ich jetzt sehe in Chemnitz, als es immer in den Nachrichten hieß, waren linke und rechte Demonstranten, wo ich mir denke, nee, wenn Leute auf die Straße gehen und sagen, ich bin gegen Rassismus, ist man nicht ein linker Demonstrant, dann demnach wäre die Grundgesetz eine linke Kampfschrift. So, das sind alles Sachen, die passieren. Das sind schlimme, schludrige Fehler. Da muss man sehr genau darauf hinweisen. Aber ich glaube, dass diese Öffentlichkeit, die hergestellt wird und auch zeigt, wo das Problem ist, schon auch zu was geführt hat. Wir hatten gerade eine Demonstration mit 250.000 Menschen in Berlin, die Unteilbar-Demo. Es sind in München Menschen auf die Straße gegangen bei entsetzlichem Wetter und haben gesagt, gegen Rassismus. Ich erlebe das überall. Eine Politisierung und eine Positionierung, wie ich sie lange Jahre nicht erlebt habe. Es gehen mehr Menschen zur Wahl. Mehr Menschen interessieren sich für Politik. Ich glaube, dass diese Auseinandersetzung auch von den Medien genau dahin getragen wird, wo sie sein muss, nämlich in die Gesellschaft. Und ich erlebe ein sehr großes Engagement. Ich habe überhaupt nicht so ein fatalistisches Gefühl wie Sie, dass wir im Prinzip verloren sind und die viel stärker sind, sondern du hast einen bestimmten Anteil von Menschen, die das wählen. Ja, ich habe auch gelernt, was Rassismus ist, aber anscheinend ist es nicht bei allen angekommen. So, da muss man sich damit auseinandersetzen.
Ja, und Haltung zeigen. Sehr unterschiedliche Arten und Weisen, wie man Haltung zeigen kann. Das waren jetzt 2 sehr verschiedene Haltungen, die wir hier gehört haben. Einmal von Mili Kiyak. Sie hat das Buch geschrieben, Haltung, ein Essay gegen das Lautsein. 64 Seiten für 10 Euro im Duden Verlag erschienen. Und Anja Reschke, Haltung zeigen mit einem Ausrufezeichen. 96 Seiten für 5 Euro bei Rowohlt. Danke Ihnen beiden.
Danke.
Danke Ihnen.
Deutschlandfunk Kultur. Lesart.
Was haben eine junge Frau, die denkt, dass Wähler rechtspopulistischer Parteien dumm sind, und ein älterer Mann, der alle Migranten für Sozialschmarotzer hält, gemeinsam? Das fragt die Wiener Soziologin Laura Wiesböck in ihrem neuen Buch und sie gibt sich auch gleich die Antwort. Mehr, als die beiden sich eingestehen wollen. Dieses Buch, in dem das steht, das heißt In besserer Gesellschaft, und in diesem Buch untersucht Laura Wiesböck, warum wir zwar gerne behaupten, alle Menschen seien gleich, aber dann doch sehr viel dafür tun, den Nächsten eben doch nicht für gleich zu halten, sondern uns selbst für was Besseres. Der selbstgerechte Blick auf die anderen, lautet der Untertitel. Guten Tag nach Wien, Frau Wiesböck.
Hallo.
Tja, was haben die denn gemein?
Ja, beide nehmen eine vorteilsbasierte Abwertung vor. Also beide sehen Personen, die einer Gruppe scheinbar zugehören, als homogen an und ziehen eine starke Unterscheidung zwischen sich selbst und den anderen, wobei die Abwertung auch dazu dient, sich selbst aufzuwerten, also ein positives Selbstbild zu schaffen. Wenn ich andere zum Beispiel als faul bezeichne, mache ich mich dadurch automatisch als fleißig und ähnliches. Und wir können das in allen Milieus beobachten, unabhängig vom Bildungsstand.
Wir alle machen das, egal welches Milieu, welche Schicht, egal ob Mann oder Frau, egal ob Bio, Deutsch oder zugewandert, egal welches politisches Lager. Wir machen das alle?
Das machen wir alle, mehr oder weniger bewusst oder unbewusst. Wir werden auch geprägt durch öffentliche Diskurse, durch Bilder dahingehend. Und natürlich gibt es unterschiedliche Abstufungen. Also es ist etwas anders, ob ich jetzt gewissen Menschengruppen Empathie, Würde, soziale Absicherung und Rechte abspreche, wie das zum Teil beobachtbar ist heute im Bereich Arbeitslosigkeit oder Flucht und Migration, oder ob ich eine Personengruppe abwerte, weil ich finde, dass sie einen schlechten und billigen Kleidungsgeschmack haben. Also da gibt es natürlich Abstufungen, aber vom Prinzip her ist das in allen Milieus vorhanden.
Die Abwertung findet auf unterschiedlichsten Ebenen statt, habe ich bei Ihnen gelernt. Früher hat man zum Beispiel, um sich selber als besser empfinden zu können, irgendwie die Prada-Tasche getragen. Heute scheint aber das luxuriöse Must-Have eigentlich eher die offensiv zur Schau gestellte moralische Überlegenheit zu sein. Haben Sie da ein Beispiel?
Ja, in den urbanen Mittelschichten kann man neue Statussymbole erkennen im Bereich nachhaltigen Lebensstil, eine ökologische Orientierung, Bioprodukte und ähnliches. Also die neuen Statussymbole hier sind nicht ein heißer Autoflitzer, sondern ein sehr modernes Fahrrad zum Beispiel oder ein Bio-Baumwolle-Pullover aus Kopenhagen statt ein Polyester-T-Shirt vom Discounter, der in Bangladesch produziert wurde und ähnliches. In meinem Buch habe ich ein Zitat, das mir sehr gut gefallen hat, von dem Historiker Jason Tepp, der meinte, wenn nur meine Großeltern lange genug gelebt hätten, um zu sehen, dass der Anbau von Gemüse sie nicht zu Hinterwäldlern, sondern zum Bildungsbürgertum machen.
Ja, und zu Trendsettern, ja.
Genau.
Man merkt an diesen Beispielen schon, wie breit gefächert Sie dieses Phänomen untersuchen. Sie haben Kapitel zum Arbeitsleben, zur Arbeitslosigkeit, zur Männlichkeit, zur Stärke, aber auch zum Fremden und zur offenen Gesellschaft, Kriminalität, Konsum. Das ist eine ganze Menge. Wie sind Sie da als Soziologin rangegangen, um das zu untersuchen?
Ich habe mir unterschiedliche Bereiche angesehen, die das Thema soziale Ungleichheit, das eigentlich mein Fachgebiet ist, sehr stark repräsentieren. Also Kriminalität ist ein Beispiel, das wir jetzt nicht so häufig besprechen. Wenn es um soziale Ungleichheit geht, geht es oft um Migration, Geschlecht und ähnliches. Aber auch im Bereich Kriminalität zum Beispiel kann man stark sehen, dass der Fokus sehr stark auf die Straße gerichtet ist, auf die Kriminalität von Milieus, die weniger privilegiert sind, wohingegen die Elitenkriminalität, die Wirtschaftskriminalität, Stichwort Steuerbetrug, Wettbewerbshinderung und ähnliches, kaum im öffentlichen Diskurs als großes Problem hochstilisiert wird. Und auch aktuell können wir sehen, dass dieses Thema immer wieder von Relevanz ist, dass die Bürger und Bürgerinnen immer wieder darauf draufzahlen, um das so zu sagen, aber der Fokus auf Gewaltverbrechen auf der Straße liegt. Und mir war es wichtig, bekannte Themen zu beleuchten, wie zum Beispiel eben auch Migration und Geschlecht, Armut, Vermögen, aber auch Themen, in denen nicht so deutlich Ungleichheiten hervortreten, wie zum Beispiel auch, ob man introvertiert oder extrovertiert ist, dass Introvertierte in unserer Gesellschaft eigentlich abgewertet werden. Es war mir wichtig, umfassend dieses Thema zu beleuchten.
Und da beleuchten Sie eben auch sehr viele verschiedene Gruppen, wobei mir aufgefallen ist, ich kann natürlich zu verschiedensten Gruppen gleichzeitig gehören. Ich kann zur Gruppe der Männer gehören, ich kann zur Gruppe der Kriminellen gehören, ich kann zur Gruppe der immer zum Fastfood-Restaurant gehenden gehören. Sind das feste Gruppen? Ist das verschiebbar? Wie rutschen wir da hin und her zwischen diesen Gruppen?
Das ist je nach Kontext und Situation unterschiedlich, ja. Und auch mit wem man sich identifiziert, variiert sehr stark. Wenn man sich zum Beispiel in der Schule des Kindes noch mit anderen Eltern gemeinsam als wir identifiziert und einsetzt für eine gesunde Schulmensa, kann man am Arbeitsmarkt schon, kann das Wir schon bröckeln und man in Konkurrenz miteinander treten. Also das variiert ganz stark nach Kontext, dieses Wir und die anderen.
Und variiert es auch danach, zu welcher Gruppe man gerne gehören möchte? Also Sie haben auch angedeutet in Ihrem Buch das Beispiel, dass es ja auch zum Beispiel Migranten gibt, die dann die AfD wählen.
Genau, also das ist ein identitätsstiftender Akt. Wenn ich als zugewanderte Person eine Partei wähle, die gegen, unter Anführungsstrichen, Ausländer ist, die sich nicht integrieren wollen, dann mache ich mich durch diesen Wahlakt entweder zu einer integrierten Ausländerin, wenn man das so bezeichnen möchte, oder sogar zu einer Deutschen oder Österreicherin. Also was mir zentral war in dem Buch, ist zu betonen, dass es einen Unterschied gibt zwischen Verstehen und Verständnis für Handlungen und Meinungen von Personen zu haben. Ich habe den Eindruck, dass das sehr häufig eine Gleichsetzung passiert, aber das sind zwei komplett unterschiedliche Dinge. Ich kann verstehen, biografisch, soziologisch, arbeitsmarkttechnisch, wie eine Person fremdenfeindlich werden kann bis zu einem gewissen Grad. Ich muss aber in keinster Weise Verständnis haben für Aussagen oder Handlungen, die darauf basieren.
Und das ist ja auch wichtig, da dieses ganze Thema, das Sie da bearbeiten, nicht nur dieses gesellschaftliche, alltägliche hat, sondern auch eine politische Ebene. Ich zitiere Sie mal kurz. Sie schreiben in Ihrem Buch, ist das Gegenüber erst einmal gelabelt als Idiot, Besserwisser, Sexist, Emanze und so weiter und so fort, als Gutmensch. Dann folgt daraus, dass mit dieser endgültigen Zuschreibung es fast unmöglich wird, einen Dialog zu führen. Welche Konsequenzen hat das für uns als Gesellschaft?
Dass ein auf Verstehen ausgerichteter Dialog nicht mehr möglich ist und unterschiedliche Formen von Miteinander sehr schwer entstehen. Also das ist eben auch etwas, was man in allen Milieus beobachten kann, dass sehr, sehr schnell eine Zuordnung zu Labels passiert, dass man sofort ein Rassist oder ein Nazi oder eine Feministin oder eine Manze ist. Und natürlich, wenn ich diese Person dahingehend label, dann werde ich jede Aussage dahingehend interpretieren. Also ich gehe gar nicht auf die Aussagen ein, sondern das Label ist ein Fixum, das es mir unmöglich macht, Meinungen, Haltungen und Positionen der Person auf die Person bezogen zu verstehen. Sondern ich werde es immer in Bezug auf das Label versuchen zu interpretieren. Und das ist natürlich keine Voraussetzung für ein konstruktives Miteinander.
Haben Sie im Zuge Ihrer Arbeit eine Idee entwickelt, wie wir das aufbrechen können?
Ja, also aus soziologischer Perspektive ist es eigentlich nicht meine Aufgabe, Verhaltenstipps zu geben. Also ich versuche hauptberuflich zu verstehen. Aber für mich ist es wichtig, diesen selbstgerechten Blick auf andere, wie ich es bezeichne in dem Buch, vielleicht durch einen selbstkritischen Blick auf sich selbst zu ersetzen. Also meine persönliche Strategie ist auch, dass ich mich auch oft auslache. Also weil es einfach ein sehr weit verbreitetes Phänomen ist. Und wenn ich mir vorstelle, dass das jede Person macht, dann hat das auch etwas Lustiges. Also wir reden jetzt davon, dass sich das innerhalb der Menschenrechte befindet. Natürlich, alles andere ist nicht akzeptabel.
Laura Wiesberg hat das Buch geschrieben, In besserer Gesellschaft, der selbstgerechte Blick auf die anderen. Das Buch, das kostet 22 Euro, umfasst 208 Seiten und ist bei Krämeyer und Scheriau erschienen. Dankeschön, Frau Wiesberg.
Vielen Dank.
Das war die Lesart auch schon für heute. Ich bin Christian Raphansel und ich sage Tschüss. Bis bald.
Mehr von der Lesart hören Sie auch in unserer App. Der DLF Audiothek. Jetzt kostenfrei herunterladen für Android und iOS.